Der Podcast.
Hallo zusammen, willkommen zu dem Podcast Lucke und Hengstmann, Folge 18. Heute ist der 2. März 2023. Und Lucke und Hengstmann, das sind ich, Tilman Lucke, und Sebastian Hengstmann aus Magdeburg, den ich herzlich begrüße.
Grüß dich, Tilman.
Ja.
Ja, ich begrüße auch ganz herzlich die Zuhörenden zum großen Berlin-Podcast, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Nein, also lass uns mal das Berlin-Thema heute ein kleines bisschen niedriger hängen, obwohl es natürlich ein Klops ist, wie man in Berlin sagen würde. Ein
ja, Moment, Klops. Aber noch niedriger als Franziska Giffey geht ja nicht.
Genau, aber die gibt jetzt ihr Amt tatsächlich auf, das hätte man ihr nicht zugetraut. Weil sie steigt ja jetzt ab. Also sie möchte ja, wie allem Anschein nach, möchte sie ja in die neue Regierung eintreten.
Oder ist das eine Finte?
Nee, das ist bestimmt keine Finte. Es wurde ja so beschlossen, also die Sondierungen sind abgeschlossen oder die waren ja noch nicht mal richtig abgeschlossen mit den anderen Parteien. Da hat die SPD das schon gesagt, es war vorgestern am Dienstag und gestern dann der Parteivorstand. Also das geht jetzt so seinen Gang.
Warum?
Ich vermute, dass es wirklich rein politische Gründe sind. Also da hat man sich alle Parteiprogramme angeschaut und wirklich da unüberbrückbare Differenzen entdeckt. Was ja keine Überraschung
ist. Zwischen wem?
Also was keine Überraschung ist zum Beispiel, dass die CDU und die Grünen nicht miteinander weiter
verhandeln. Ja, aber warum machen die Rot-Rot-Grün nicht weiter? Ich meine, das ist da im Prinzip dreimal die gleiche Partei.
Ja, aber man hat ja schon gemerkt, dass die sich da eine Menge eigentlich um vieles gestritten haben. Was ja tatsächlich ein Riesending war diese Friedrichstraße. Allerdings nicht da, wo der Bahnhof ist, wo man immer vorbeifährt, aber ein bisschen weiter südlich ist eine Fußgängerzone draus geworden. Allerdings, also erstmal wegen Corona und dann hat ein Gericht nach ganz langen Jahren Corona gesagt, so jetzt muss die irgendwann mal wieder aufgemacht werden. Und dann sagte die Verkehrssenatorin von den Grünen, nö, also jetzt mache ich einen festen Erlass, um diese Straße zur Fußgängerzone zu machen. Und das war ja auch der einzige Wahlkreis im ganzen S-Bahn-Ring drinne, der nicht die Grünen, also im Wesentlichen der einzige Wahlkreis, das ist so eine schwarze Insel in dieser grünen Insel nochmal
drin. Ja, was wir in unserem großen Wahlpark, wo ich gesagt habe, da ist so ein grüner Ring und mittendrin ein schwarzer Fleck.
Ja, genau, das ist die Friedrichstraße im Wesentlichen, wobei so viele Anwohner hatte ja nicht, aber im weiteren Sinn Anwohner. Naja, also da gab es eine Menge Ärger in der Verkehrspolitik, aber eben auch in der Enteignungspolitik. Das ist ja dieser Volksentscheid von vor anderthalb Jahren, der ja. In irgendeiner Form eingelöst werden soll oder muss. Also muss schon mal gar nicht, aber jetzt haben sich die SPD und CDU, die es beide nicht wollen, darauf geeinigt, da erstmal eine Kommission dran zu setzen und naja, das
kann eben bestimmt. Aber die müssen es ja umsetzen, das ist doch verbindlich.
Nee, ist eben nicht verbindlich. Das ist, also es war kein Gesetzentwurf. Anders als jetzt, was jetzt kommt, in drei Wochen gibt es eine Volksabstimmung über Klimaneutralität. Da haben die Initiatoren einen richtigen Gesetzentwurf vorgelegt und wenn der angenommen wird, dann wird der auch Gesetz. Ob dann Berlin tatsächlich klimaneutral wird, ist natürlich.
Ist ja was anderes.
Ist noch was anderes.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, also meinst du, die Giffey hat aufgegeben oder folgt ihr irgendeinem perfiden Plan, im letzten Moment Schwarz-Rot platzen zu lassen, um dann doch wieder mit den Grünen und den Linken und dann doch wieder regierende Bürgermeisterin zu werden?
Oh, da hast du wahrscheinlich doch zu viel House of Cards oder so geguckt. Also ich glaube nicht. Nee, also natürlich ist sie nicht begeistert davon. Aber ich kann mir vorstellen, und auch zum Beispiel die Linkspartei, das war natürlich 2021 eine ganz andere Situation, ohne den Ukraine-Krieg auf diese Truppe da sich zu stützen. Und ich denke schon, dass ein wichtiges Argument war eben, obwohl es ja mit der Berlin-Politik jetzt in erster Linie nichts zu tun hat, aber diese Haltung eben, die Teile der Partei ja gegenüber Russland haben oder gegenüber Amerika, was ja noch schlimmer ist, weil das eine folgt zwar aus dem anderen, aber diese ja letztlich undemokratische oder autoritäre Haltung, die wird sicher auch manche von der SPD dann ernüchtert haben, weil Das, also ich würde es mir auch überlegen, ob ich mit solchen Leuten jetzt nach Beginn dieses Krieges eine Regierung anbahnen möchte. Naja.
Naja, aber gerade Katja Kipping und wie heißt der andere links?
Klaus Lederer, ja.
Die sollen ja wohl die besten Zustimmungswerte, also zumindest unter Fachkollegen haben, gerade in der Regierung.
Das stimmt schon. Also die Kipping hat Tolles geleistet bei der Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Und der Lederer ist ja neben Ramelow der einzige von der Linkspartei, der für Waffenlieferungen ist. Also für die beiden an der Spitze tut es mir auch leid, aber die haben halt, ja, vielleicht sind die tatsächlich in der falschen Partei. Also Lederer, den würde man in der SPD sofort aufnehmen.
Naja, Moment, das ist ja sowieso die Theorie, dann schieben wir das jetzt mal ganz kurz noch ein. Also nehmen wir mal an, also die Theorie habe ich ja schon länger. Du kannst ja im Prinzip die Linkspartei, da kannst du ja einmal, kannst ja einmal einen Messerschnitt durchmachen. Es gibt so Gregor Gysi, der versucht so auf beiden Seiten, also Gregor Gysi, alles was Gregor Gysi im Moment an der Öffentlichkeit sagt, ist ja irgendwie, um die Linkspartei noch zusammenzuhalten. Mhm. Weil wir das ja schon diskutiert haben, sobald die Wagenknecht austritt, ist auch die Linksfraktion im Bundestag dahin. So, und ich denke einfach, die Wagenknecht sollte austreten, sollte ihre eigene Partei gründen, dann sind wir nämlich die scheiß AfD los. Nicht los, aber halt wesentlich schwächer. Und der Rest der Linkspartei kann dann problemlos wieder in die SPD eintreten. Oder nicht wieder, die Kipping war nie in der SPD, aber diese sogenannte Realo-Flügel in der Linkspartei, diese normalen Menschen, so wie Dietmar Bartsch, Gregor Gysi, Katja Kipping, Susanne Henning-Welso, Bodo Ramelow und so weiter. Diese ganzen Leute, das sind Sozialdemokraten, teilweise sogar sehr konservative Sozialdemokraten. Mhm. Die gehören eigentlich mehr, Bodo Ramelow gehört für mich in Seeheimer Kreis.
Ja, und der wird sicherlich auch, wenn der dann in die SPD mal eintreten sollte, auch in dortigen Vorstandssitzungen ganz gut Candy Crush spielen können.
Genau.
Also, ja, aber was denkst du, ist das möglich? Also, möglich schon, aber ist das wahrscheinlich, dass so eine Bewegung, also ein massenhafter Parteiübertritt in den nächsten Jahren?
Nee. Der Feind liebt immer nur den Verrat, nie den Verräter. Und
wobei, also, man kann natürlich, was weiß ich, man könnte natürlich vorfühlen, was in der Partei, in die man dann eintritt, was man da dafür kriegt. Angenommen, man hat ein Bundestagsmandat, bringt das mit in die neue Fraktion, dann hätte man ja auch, also wäre jetzt nicht so ganz nett, aber man könnte ja dann versuchen, dort auch einen Wahlkreis zu kriegen, wobei es schwierig ist, sich in bestehende Wahlkreise irgendwie reinzusneaken.
Ja gut, das würde aber gehen, aber die Frage ist ja zum Beispiel, wenn Sie so eine Sarah Wagenknecht-Partei, also pass auf, die Linksfraktion, die Linkspartei verliert definitiv ihren Fraktionsstatus, das ist klar. Mhm. Ja, aber jetzt gehen, ich sag mal, wie viele Mitglieder hat die Linksfraktion?
Was 39.
39, so. Ich sag mal, 10 gehen raus. 10? Ich glaube, das ist realistisch. 10 gehen raus, weil ja im Bundestag sitzen ja auch meistens eher die Konservativeren. Mhm. So. Oder die Vernünftigen oder wie auch immer man das nennen will. So. 10 gehen raus.
Also das war schon mal anders, weil in den letzten 2013 und 17 gewählten Bundestagen hatte Ost und West ungefähr gleich viele Abgeordnete. Also
und gerade in der Linkspartei kommen die ganzen Idioten ja aus dem Westen.
Genau. Seit der letzten Wahl ist das aber wieder anders. Da ist der Ostflügel größer.
Genau. Das sind ja im Prinzip, ich habe ja noch vor 10, 15 Jahren habe ich gesagt, im Prinzip kann sich hier die SPD abschaffen, im Osten, zumindest im Osten. Die SPD im Osten ist im Prinzip die PDS oder die Linkspartei. Bisschen linker eingestellt, aber im Prinzip, und die haben ja diese deutschlandweite Bedeutung im Prinzip auch nur durch Gerhard Schröder. Aber ich habe jetzt keinen Bock, über die Historie der Linkspartei zu reden. Worum es mir geht, und dann sitzen die da, dann haben wir quasi zwei Gruppen im Bundestag, also die keinen Fraktionsstatus haben. Einmal die, ich nenne sie jetzt mal die WPD, die Wagenknecht-Partei Deutschlands, und halt die
Linkspartei. Oder WPR eigentlich, Wagenknecht-Partei Russlands.
So. Das ist ja hier ein Satire-Podcast. Und dann könnte es doch passieren, dass aus der AfD-Fraktion vielleicht noch ein Haufen austreten. Es würden ja dann 29 reichen. Und dann, bums, hätte diese dann sogar wieder Fraktionsstaat.
Nee, ganz bestimmt nicht. Ich glaube schon, dass die Wagenknecht von sich selber denkt, sie hätte mit der AfD nichts zu tun. Man kann jetzt, das ist wie bei Putin, man kann nicht in seinen Kopf gucken, ist ja immer das geflügelte Wort, und bei ihr kann man es eben auch nicht, aber die sieht sich schon als links und die AfD sieht sich eben nicht als links und zwar keiner von denen, klar, der Höcke hat sie ja in seine Partei eingeladen, aber der würde jetzt auch nicht zu einer ja, offiziell linken Partei wechseln. Also ich glaube schon, dass das ziemlich stark getrennt ist und wie du gesagt hast, das ist ja sogar ganz gut, wenn man mehrere von denen hat, dann sind sie insgesamt bedeutungsloser, ja.
Aber pass auf die Frage, also es gibt ja diese Umfragen und 50% der Ostdeutschen und insgesamt glaube ich 30% der Deutschen könnten sich vorstellen, das heißt ja noch nicht, dass sie es machen, aber könnten sich zumindest vorstellen, eine Partei mit den Zielen von Sarah Wagenknecht zu wählen. Da könnte man sich natürlich immer fragen, was sind die Ziele von Sarah Wagenknecht? Und jetzt ist ja meine Frage, wenn du die in Interviews hörst, das hat sie jetzt gerade wieder gesagt, wo ich dachte, Alter, geh dich einsalzen, illegaler Waffenmarkt, mach die Frau da weg. Dass Vergewaltigungen, das gehört also so nach Motto, naja, die Russen haben aber Kriegsverbrechen und Vergewaltigungen, naja, das gehört ja zum Krieg dazu. Kannst du mal deine blöde Fresse halten?
Ja, aber was, ich meine, aus ihrer Sicht, was soll sie sonst sagen? Denn sie ist ja auf diesem Standpunkt, also sie ist ja ganz genau, sie rechtfertigt ja genau das alles.
Und also, jetzt meine Frage, glaubt die Schlampe das selber? Glaubt die den Scheiß, den die erzählt?
Also, ich komme ja, also sagen wir mal so, der Tillmann von vor 20 Jahren, der war jetzt nicht Wagenknecht, aber ich war sicher auch ein Hardcore-Pazifist. Jo. Was ich jetzt zu diesem, wenn das damals gewesen wäre, das mit der Ukraine, da hätte ich sicherlich auch ein bisschen drüber nachgedacht, aber so Irak und Kosovo, das waren für mich so No-Gos. Man ist da wirklich der Meinung, der Krieg ist das größte Übel der Welt. Und zwar dann, wenn er
existiert. Nach Sarah Wagenknecht.
Genau. Und dann, wenn er existiert und nicht dann, wenn ihn einer, also sozusagen aus ukrainischer Sicht ist es ja ein gerechter Krieg und da hätte ich wahrscheinlich damals gesagt, einen gerechten Krieg gibt es nur bedingt oder gibt es vielleicht gar nicht. Und dann sagt man natürlich, alles, was böse ist, das ist Teil des Krieges und das ist auch so gewollt und so weiter. Also auch so eine Verklärung ins absolut Böse. Und natürlich gibt es seit über 100 Jahren Kriegsrecht im völkerrechtlichen Sinne. Seit der Haager Konferenz 1899 gibt es immer wieder Abkommen, die geregelt haben, was erlaubt ist, was verboten ist. Also im Krieg ist eine ganze Menge verboten. Unter anderem eben Vergewaltigungen und also sie sagt sogar einfach nicht die Wahrheit, selbst wenn sie legt eine verachtende Haltung an den Tag, aber sie lügt sogar, also das ist ja eigentlich beides.
Aber ist sie sich dessen bewusst? Ich weiß, wir können nicht in ihren Kopf reingucken, aber weiß die, dass die Scheiße erzählt?
Nee, also ich glaube tatsächlich, dass es selbsternannter Pazifismus ist, der aber, ohne es zu wissen, der Gegenseite in die Hände spielt. Oder also es ist ja für sie nicht mal die Gegenseite.
Ja, aber ist sie wirklich so blöd? Ja. Sie ist ja eigentlich eine hochintelligente Frau.
In dem Punkt würde ich schon sagen, blöd.
Echt?
Ja.
Sehr enttäuscht.
Naja, weil also es ist ja auch so, es ist ja auch extrem schwer, so eine Position dann zu widerrufen oder sich dann zu entschuldigen. Die hat sich ja mit keinem Wort, es wird ja ihr immer vorgespielt, dieser Ausschnitt von Anne Will von kurz vor Kriegsbeginn.
Dass sie
da einmal sich dafür ganz konkret entschuldigt hätte und gesagt hätte, da habe ich mich wirklich geirrt. Sie sagt nur, ich habe dem das nicht zugetraut. Das ist was ganz anderes, als ich habe was Falsches erzählt. Die hat ja gesagt, die USA stellen Putin böse dar. Und das stimmte ja einfach überhaupt nicht.
Seien wir froh, dass er nicht dieser Psychopath ist, für den er dargestellt wird.
Genau. Und also das war einfach falsch und das war jetzt nicht, das hätte ich ihm nicht zugetraut, sondern ihre Einschätzung war falsch. Und so jemand, also die, es kann eine Gnade sein oder auch nicht, die hat sich halt aus ihrer eigenen Sicht im ganzen Leben noch nie geirrt.
Und wir müssen natürlich auch immer aufpassen, weil wir jetzt natürlich wieder große Teile unseres Publikums vergrätzen, weil zumindest im Osten besteht ja Kabarettpublikum tatsächlich auch noch, also nicht zum größten Teil, aber zu einem nicht unbeachtlichen Teil aus Wagenknecht-Fans. Muss man einfach sagen. Das sind auch ganz oft Putin-Fans. Also wenn wir uns Putin kritisch auf der Bühne äußern, müssen wir gleich wieder hinterher schieben. Naja, aber die Amis sind auch böse.
Ja, muss man vielleicht.
Das ist ja das, was Gysi zum Beispiel macht.
Aber man muss, weiß nicht, ob man, klar, also ich hatte das neulich auch wieder, dass dann irgendwie hinterher einer sagt, also das mit Wagenknecht, was sie da gesagt haben, das ist ja auch umstritten. Und wo ich denke, ja, erzähl mir ruhig noch eine Stunde lang dein Weltbild. Und das war so einer, der dann, also das ist mir dann auch aufgefallen, solche Leute gibt es auch massenhaft, der sagte, also die Grünen, früher pazifistisch und jetzt sind sie für Waffenlieferung. Ja, was ist denn da los? Dann habe ich kurz erwähnt, dass da zwischenzeitlich was vorgefallen ist, dass man seine Meinung vielleicht ändern könnte.
So, da war was.
Und Meinung ändern ist für eine ganze gewisse Gruppe von Leuten unmöglich oder verboten. Das heißt, wer als Grüner jemals gegen Waffenlieferung war, der muss es auch immer bleiben.
Naja, weil den Begriff der Meinung, ich glaube, der Begriff der Meinung ist vielen gar nicht klar. Ja. Die haben keine Meinung, die haben Recht.
Die haben Recht. Auf sich bezogen schon, aber wenn sie dann sagen, der Klassiker war ja vor 3 Jahren, als es hieß, kurzzeitig von irgendeiner Stelle behauptet wurde, Masken würden wenig oder gar nicht gegen Corona helfen. Und das ist ja das Argument von Corona-Leugnern seit 3 Jahren. Ja, die haben noch behauptet, Masken bringen nichts. Die Realität hat keine Chance, in solche Weltbilder einzudringen, wenn irgendwann mal was angeblich, also es war ja tatsächlich so, aber wenn Ereignisse eintreten, die Fakten ändern, dann ist das nicht zulässig. Und das heißt, jemand, der seine Meinung nicht ändert, ist dann oder nie geändert hat, ist dann immer schon oder ist stärker sozusagen. Kleine Ironie der Geschichte, die ganze Sowjetunion bestand ja aus einer einzigen Meinungsänderung. Alle paar Jahre waren wieder andere, immer dann, wenn der Herrscher wechselte, war der jeweils davor herrschende Herrscher wieder der Böse und so weiter. Also,
naja, das ist halt
das ist genau 94, das, also, das ist halt die Ironie, dass solche Idioten halt auf der Seite von letztlich sowjetischem Denken sind, und da ist ja die Ideologie extrem dehnbar gewesen.
Ja, natürlich.
Und zwar immer oft auch ohne ganz konkreten Grund.
Hast du 1984 gelesen?
Zum Teil, ja.
Ja, und das ist ja auch über George Orwell, auch wenn man Farm der Tiere nimmt, er war ja sein ganzes Leben quasi Hardcore-Kommunist eigentlich, und das als Engländer. Aber war der größte Kritiker der Sowjetunion überhaupt. Und gerade 1984 beschreibt das halt sehr schön, weil dieser Winston Smith, der da quasi der Hauptdarsteller, also ich kann das Buch nur jedem empfehlen, der sich mal zu Tode gruseln will, dieser Winston Smith arbeitet ja im Ministerium für Wahrheit, und sein Job ist es, Zeitungsartikel zu ändern, weil es gibt ja diese 3 großen Staaten auf der Erde, die je nach Übersetzung anders heißen, ist ja jetzt auch egal, und es sind immer 2 Staaten im Bündnis miteinander und führen Krieg gegen den dritten. Das wechselt aber ständig. Mhm. Die Bündnisse wechseln ständig, und immer wenn das Bündnis wechselt, müssen halt die Presseartikel geändert werden. Mhm. Weil das war ja vorher nicht so. Die waren ja immer schön böse. Da werden auch Fotos rausretuschiert und alles Mögliche. Und so ist es halt auch. So ist es ja im Prinzip auch mit Autokratien im Allgemeinen.
Ja, klar. Es gibt von den Insulanern ein ganz tolles Lied. Also das war so ein Radiokabarett in den 40er und 50er Jahren in West-Berlin. Und das spielte Anfang der 60er, als Khrushchev auf dem Höhepunkt seiner Macht war. Und da war mal wieder so eine neue Doktrin. Also er hatte sich ja von Stalin verabschiedet und nach und nach auch Leute rausgeschmissen, die noch unter Stalin, also wobei auch nicht alle, also Molotow war ja nach wie vor Außenminister gewesen und so weiter. Und dann das Lied ist sozusagen eine russische Geschichtsstunde, und immer kommt irgendeiner und sagt, nee, also das stimmt jetzt nicht mehr, jetzt gilt das. Also das Lied bringt das gut auf den Punkt. Und ja, letztlich, also allein dieses Geschwätz von den Nazis, das ist ja auch so ein Triggerwort für erstens für Putin, also in der Ukraine sind Nazis, dann für die Wagenknecht auch, die spricht ja auch noch von den ukrainischen Nazis heute noch. Und dabei, ja, der größte Nazi-Freund der 30er Jahre war Stalin, also zumindest 2 Jahre lang von 39 bis 41. Das haben ja auch also die Kommunistenfans in aller Welt waren da ganz erstaunt. Mensch, warum wird jetzt plötzlich dieser Vertrag geschlossen mit Hitler? Und mussten sich aber dann, weil sie sich ja trotzdem nicht irren durften, Stalin war ja trotzdem der große Held, die haben sich dann ja, also Kommunisten weltweit, haben sich ja dann trotzdem auch wieder da darauf eingelassen. Ja, jetzt ist Hitler ja plötzlich nicht mehr so gut, und dann 2 Jahre später Sowjetunion angegriffen, wieder böse. Stalin hatte eben das Glück, dass er aus dieser ganzen Konfrontation als Sieger rausging und dann in Frieden sterben konnte 1953. Also im Grunde...
Naja, also ich weiß nicht, in Frieden sterben, weiß
also
ich nicht.
Also einfach sozusagen unangegriffen.
Da empfehle ich dir wieder, du bist ja nicht so ein großer Filmfan, aber ich empfehle dir den Film The Death of Stalin mit Steve Buscemi als Khrushchev, und da wird das im Prinzip, Lenin ist ja schon eines natürlichen Todes gestorben, 53 Jahren mit, habe ich gerade nochmal gelesen, innerhalb von 2 Tagen mit 53 Schlaganfällen oder so. und das ist Stalin, sowas ähnliches ist Stalin ja auch passiert. Mhm. Da gibt es halt diese Szene, wie Stalin stirbt. Mhm. Er ist in seinem Schlafzimmer und hört irgendeine Aufnahme von irgendeinem Konzert und kriegt einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder irgendwas und bricht zusammen. Und es traut sich aber keiner in sein Zimmer rein, auch die Soldaten, die davor stehen und bewachen. Nein, der Genosse, erster Sekretär, hat gesagt, es darf keiner reingehen. Mhm. Und dann liegt er da quasi bis zum nächsten Morgen das Frühstück serviert, liegt ja 12 Stunden, Originalzitat Khrushchev, in seiner eigenen Pisse. Der erste Sekretär liegt da in seiner eigenen Pisse. Und zwar 10 Stunden, weil sich keiner reingetraut hat. Also von wegen in Frieden gestorben. Und das ist wohl relativ verbürgt, dass das so war.
Nee, ich meine nur, also er ist, es hat ja dann nochmal 3 Jahre gedauert, bis auch selbst Khrushchev als eigentlicher Chef, oder bis er sich konsolidiert hatte, bis er sich getraut hat, in einer Geheimrede wohlgemerkt abzurechnen. Naja, wir wollten aber noch über ein anderes, also wir haben jetzt gesagt, Berlin ist sehr spannend gewesen diese Woche. Und da gibt es jetzt wohl die große Koalition, aber die auch nicht groß ist, weil sie unter 50% liegt. Aber naja, okay.
Ich finde es aber insofern konsequent, dass es mal wieder zeigt, dass Berlin eigentlich komplett unregierbar ist. Eigentlich sollte man die ganze Stadt nehmen, abreißen und in eine Spree kippen. Also
also bin ich voll dabei. Und es ist... Ich denke, also so lange ist die CDU halt auch noch nicht hier. Gefühlt denkt man, oh, CDU, ja, mal was Neues, aber die war ja vor 7 Jahren dran, 2011 bis 16.
Ja, aber halt im Juniorbereich.
Im Juniorbereich, genau. Und wie ich schon erzählt habe, also seitdem ist der Kirchenaustritt kostenpflichtig in Berlin, was ein wichtiger Schritt war für die CDU, weil sie da gesagt haben, wir haben nach wie vor die kulturelle Vorherrschaft, was sie in Berlin halt einfach nicht haben. Und zweitens, wo wir gerade von Versäumnissen eines Innensenators sprechen, also Andreas Geis, der ja die Wahl verkackt hat von der SPD, aber sein direkter Vorgänger war Frank Henkel. Und unter dem konnte ja Anis Amri seinen Terroranschlag vorbereiten, der ja dann kurz, ich glaube 2 Wochen nach dem Regierungswechsel, dann in Kraft trat, also in die Luft trat. Und das heißt, so richtig perfekt haben die auch nicht regiert. Und ja, mal sehen. Ich finde es aber tatsächlich jetzt aus Sicht der SPD weniger risikoreich, weil man, wie gesagt, die Grünen sind wohl sehr kompromisslos und sehr auf ihre Klientel auch bedacht. Also idealerweise, dass man quasi alle Autos abschafft und alle durch Lastenräder ersetzt, ist jetzt übertrieben gesagt. Und die Linkspartei, wie gesagt, ist auch zu unsicher. Und dann würde ich sagen, dann ist es... Wenn man es jetzt so nachvollziehen möchte, ist es eigentlich eine Entscheidung, die man rechtfertigen könnte. Und ja, sie kann sich dann ganz bestimmt auch aussuchen, was sie dann für ein Ressort übernimmt, weil sie ja die mächtigste
also
dann
ist. Wird sie ein Ressort übernehmen oder wird sie
davon gehe ich aus. Das wird zumindest so berichtet, aber noch ist ja nichts, das wird ja auch meistens erst kurz vor der Intronisierung dann auch bekannt gegeben.
Wahrscheinlich Wirtschaft oder Bau oder irgendwie sowas, ne? Irgendwas, womit sie sich ein bisschen profilieren kann.
Also klar, grundsätzlich sagt man, oh, das ist ein wichtiges Ressort, aber es gibt ja auch wichtige Ressorts, die verkackungssicher sind sozusagen, also wie sagt man da, 100% Verkackpotenzial. Da würde ich vielleicht auch nicht unbedingt selber reingehen. Da würde ich Leute reinsetzen, die ich sowieso loswerden will.
Okay, naja gut, man weiß es nicht.
Naja,
Was mich dann jetzt also quasi noch interessieren würde, ist, dass die SPD jetzt, aber wenn das denn so, hat die ja auch keine Chance. Also ich meine, ich weiß nicht, du hältst ja von dem CDU-Spitzenkandidaten, wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen auch schon wieder
Kai vergessen. Wegner?
Hältst du ja auch nicht so viel, aber...
Ach, ich halte auch nicht wenig von ihm. Also das ist halt...
Der ist halt da.
Alle wundern sich, dass... Also so wenig Charisma an einer Regierungsspitze hatten wir eigentlich zuletzt... mit Olaf Scholz, kann man sagen. Also,
so.
Ja.
So.
Also es kann klappen. Okay, dann wollten wir
lassen wir das jetzt. Berlin ist Berlin.
Ja. Aber wir bleiben bei Berliner Gedankenwelten, und zwar wir kommen zur feministischen Außenpolitik.
Ja. Das ist eine Unverschämtheit. Haben wir keine anderen Probleme?
Ja,
du zitierst. Als hier Tampons in der Welt zu verteilen? Junge.
Ja.
Die Baerbock muss weg.
Gut, also das waren Stimmen aus eurem Publikum, ich merke es schon.
Hallo.
Nein, also es ist tatsächlich, ich habe mir ja gestern angehört, was die Baerbock und die Ministerin Schulze für Entwicklungspolitik, was die sich da, wie sie es begründet haben. Und ja, was sagst du dazu?
Ich finde den Ansatz super, ich muss das wirklich sagen, ich finde das eine tolle Idee. Das merkst du ja auch immer daran, dass ich finde die Idee so toll, dass sich alle drüber lustig machen und das wahrscheinlich keine Chance hat. Aber ich finde den Ansatz super. Zu sagen, wir machen jetzt mal feministisch und Feminismus heißt ja nicht, das muss man ja auch immer wieder sagen, das vergessen ganz viele. Und ich finde es auch total geil, dass hier in einem Podcast von 2 alten, weißen, dicken Männern sich über Feminismus unterhalten wird. Aber Feminismus heißt ja nicht die Unterdrückung des Mannes durch die Frau.
Ja.
Sondern Feminismus hat ja was mit Emanzipation zu tun. Sprich mit Gleichstellung. Also ich sage immer auf der Bühne, Feminismus ist eine wissenschaftliche Disziplin, deren erstes Ziel es ist, sich selber abzuschaffen. Mhm. Der Feminismus arbeitet darauf hin, dass er nicht mehr gebraucht wird. Und es geht nur darum, die Unterschiede, nicht die Unterschiede wegzumachen, sondern dass es egal ist, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, bei den Sachen, wo es egal ist. Es gibt zwei, drei Dinge, wo es nicht egal ist, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Zum Beispiel beim Kinderkriegen, zumindest auf natürlichem Wege. Mhm. Aber ansonsten.
Oder bei der, bei der strafrechtlichen Regelung, welche Bärte unzulässig sind. Also zum Beispiel Stichwort Henning Krautmacher. Also.
Ja, gut, aber auch eine Frau könnte einen Henning Krautmacher-Bart tragen, wenn sie das möchte.
Ja, okay.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Frauen gibt, die das möchten, ja. Aber vielleicht gibt es die ja. So, und das ist das Problem. Und der Ansatz der feministischen Außenpolitik, vielleicht hätte man es nicht so nennen sollen. Das ist ja auch immer das Problem der Grünen. Ich meine, die Grünen haben den Veggie Day vorgeschlagen, was ich eine tolle Idee fand, muss ich wirklich sagen. Ja. Ein Tag fleischloses Angebot in Betriebskantinen. Sofort, die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten. So, jetzt kommt eine SPD-Politikerin und eine Grünen-Politikerin. Stellen sich hin und sagen, wir machen jetzt feministische Außenpolitik. Die ja nur darauf abzielt, Gleichheit, also so nach dem Motto, wenn wir es in Ländern mit unseren außenpolitischen Maßnahmen, was natürlich, das wurde auch in der Zeitung kommentiert, für eine Entwicklungshilfeministerin eher durchführbar ist als für eine Außenministerin, weil die ja eigentlich allumfassender diskutieren müsste, aber auch da können wir nochmal diskutieren, geht es nur darum, wenn wir darauf hinzielen, dass Mann und Frau gleichgestellt sind, haben wir gesellschaftlich und gedanklich in dem Land so viel erreicht, dass der Rest quasi von selber kommt. Ich finde die Idee wirklich super.
Ja. Ja, also ich stimme dir da in allem zu. Ich finde das Wort Feminismus tatsächlich nicht so, also für mich sowieso nicht, aber auch jetzt für die Öffentlichkeit finde ich das in Ordnung. Es ist ja schon seit der Bundestagswahl so ein bisschen durch die Reihen gegeistert. Keiner wusste, was es ist. Viele wissen es heute noch nicht oder vielleicht wissen wir es auch falsch. Also es ist wie so ein Gespenst, was man aber was erklärungsbedürftig ist. Feminismus an sich natürlich, tolle Sache. Was aber jetzt auch Teil, was gestern auch in der Pressekonferenz gesagt wurde, wie haben Sie es gesagt, gendersensible, oder Entwicklungshilfe wird gendersensibel eingesetzt. Und da ist für mich wieder schon so ein Fettnäpfchen, weil Gender, so ein Triggerwort, wo man die Leute tatsächlich vergrätzt, die man vielleicht braucht. Weil Gender ist tatsächlich, also ich würde sagen, geschlechtsspezifisches Geld ausgeben. Da wurde dann das Beispiel genannt von, also wenn man jetzt in irgendeinem Dorf, in einem Entwicklungsland beispielsweise Toiletten baut, öffentliche. Wo stellt man die hin? An den Ortsrand, weil es da stinkt. Okay, jetzt aus weiblicher Perspektive würde man sie vielleicht nicht an den Ortsrand, erst recht nicht, wenn da dunkle Gassen sind und so weiter. Mhm. Also das ist so ein Beispiel, wo einem ganz klar einleuchtet, wie das funktionieren kann. Also was ein Kriterium sein könnte, mal nachzudenken, einfach reinversetzen und zack, schon hat man eine andere Sichtweise. Und das...
Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass sowas ja oft auch in die falsche Richtung geht. So ein Denken. Also zum Beispiel, ich finde Frauenparkplätze in Parkhäusern ganz schlimm. Das finde ich gar, also wenn ich eine Frau wäre, ich würde mich nie auf einen Frauenparkplatz stellen.
Wie Harald Schmidt schon sagte.
Oft ist der Triebtäter oft ziellos durchs Parkhaus gerannt. Jetzt weiß er, wo er suchen muss.
Wow. Ja, gut. Aber jetzt rein von der, also vom Prinzip her. Also man finanziert eine Maßnahme oder man macht irgendwas und überlegt sich, wer nutzt es, wie nutzt man es und was kann es da für Schwierigkeiten geben und so weiter. Also genau das finde ich einleuchtend. Wenn es jetzt aber heißt gendersensibel, das sind ja Wortbestandteile, die ich jetzt auch nicht so gelungen finde, weil also es muss jetzt nicht darum gehen, also gendersensibles Geld einsetzen in der Entwicklungshilfe könnte auch heißen, dass der Potentat gefälligst auf jedem Stockwerk eine Toilette fürs dritte Geschlecht einführen muss, möglichst noch in Gold und so weiter. Also das ist halt nicht gemeint. Es geht auch nicht drum, oder es sollte nicht drum gehen, in Entwicklungsländern zuallererst nach den Befindlichkeiten von Leuten aus dem dritten Geschlecht oder muss man fragen, wie möchte man angesprochen werden? Also jeder.
Ja, wobei jetzt gerade was die Toiletten betrifft, da würde ich vielleicht auch mal ein Umdenken empfehlen. Ich finde nämlich die Idee der Unisex-Toilette gar nicht so schlecht. Weil, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe auch eine. zu Hause und du wirst ja auch eine haben.
Ja, es ist irgendwie seltsam, dass, dass manche Bereiche des öffentlichen Lebens schon immer Unisex-Toiletten hatten, zum Beispiel genau. Züge genau. und manche noch nie, wie Restaurants genau. oder Büros oder so. Und genau. Da könnte
es ja auch. Das ist ja auch, wie ich finde, so eine falsch verstandene Scham. Und ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass Frauen auf Pissoirs gehen sollen und Männer sich rundherum stellen und glotzen können. Ich finde das als Mann auch unangenehm, wenn ich am Pissoir stehe. Also mein Bruder zum Beispiel geht so gut wie nie auf Pissoirs. Der geht immer auf die geschlossene Kabine. Der will nicht, dass ihn jemand beim Pinkeln beobachtet. Mir ist das scheißegal. Mein Penis ist so klein, den sieht eh keiner.
So, aber wir kommen zu PPP, Sebastian Hengstmanns Penis-Podcast. Ja, also da fehlt so. Noch ein P.
Ja, aber du verstehst, was ich meine. Und so eine abgeschlossene Kabine für eine Frau ist da auch okay. Und vielleicht sollte man mit den Kabinen dann ein bisschen was anderes
machen. Aber lass uns mal wieder über das eigentliche Thema sprechen. Und wie gesagt, und sensibel ist ja auch wieder so ein Wort. Sensibel, da denkt man halt an hierzulande, an irgendwelche Gruppen von woken jungen Leuten, die alle sensibel sind und immer derjenige, der sich belästigt oder gestört fühlt, hat immer recht und alle anderen müssen sich immer entschuldigen und so weiter. Also so, tatsächlich, so kann man dieses ganze Projekt feministische Außenpolitik aus meiner Sicht, wie du sagtest, in bestimmten Kreisen ins Lächerliche ziehen, wenn dann eben was unterstellt wird, was da gar nicht drin ist. Und ich finde tatsächlich, also schlau wäre es, wenn man jetzt da irgendwie noch andere Formulierungen finden würde. Aber
also ja, vielleicht. Also das ist ja auch immer das Problem. Ich meine, wir können groß rumtönen. Wir haben ja das große Glück, dass Kabarett eine reine Männerdomäne ist und da kaum Weiber rumspringen. Das ist ja dann auch sehr angenehm. Das muss man ja sagen, gerade für uns als Männer, dass wir uns die Bühne hier nicht mit Frauen teilen müssen. Aber Satire. worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, dieses Falschetikettieren oder dass man das umetikettieren soll. Ich reg mich ja schon lange übers Verbandsklagerecht auf, weil, also nicht übers Verbandsklagerecht an sich, das finde ich ja toll. Vielleicht ganz kurze Einführung für die, die es nicht genau wissen. In Deutschland gibt es die Möglichkeit, dass gemeinnützige Verbände klagen können und zwar ohne Kosten übernehmen zu müssen, selbst wenn sie verlieren. Das eben dazu führen soll, dass unterbesetzte Lobbyverbände, also die sozusagen keine große Lobby haben, trotzdem die Möglichkeit haben zu klagen. Zum Beispiel Umweltverbände. Jetzt nehmen wir mal Umweltverbände, Hambacher Forst oder irgendein Umweltprojekt. Und da hat der BUND oder auch der NABU oder so, oder auch von mir aus die Deutsche Umwelthilfe, die haben halt das Recht zu klagen. Und wenn die den Prozess verlieren, was ja sein kann, müssen die Prozesskosten nicht tragen. Weil sie eine gemeinnützige Organisation sind, das ist das sogenannte Verbandsklagerecht, was sicherstellen soll, dass auch sozusagen unterprivilegierte Gruppen die Möglichkeit haben, sich einen Rechtsweg zu suchen, selbst wenn sie sich eigentlich nicht leisten können. Das Problem ist, wir haben in Sachsen-Anhalt, in Berlin ja auch, ein umstrittenes Autobahnprojekt. Bei euch ist die A100. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch fertig gebaut wird oder nicht. Wenn wir jetzt CDU kriegen, keine Ahnung, vielleicht.
Da ist noch nichts drüber rausgedrungen. Also ich habe es extra nachgeschaut.
Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es auch daran scheitert mit den Grünen. Weil die Grünen, die würden sich da, glaube ich, eher irgendwo festkleben, als die A100 fertig bauen zu lassen.
Ja, wie das halt immer so ist mit so Projekten, wenn dann so viel Geld reingesteckt wurde, ist immer das Argument, ja, jetzt müssen wir es beenden. Auf der anderen Seite, genau. Also ob es dann wirklich sinnvoll ist, ja, aber jedenfalls, keine Ahnung. Ja,
wir können jetzt über Sinn und Unsinn von Individualverkehr diskutieren, alles gut. Aber bei uns in Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt ist ja der Autobahn freieste Fleck in ganz Deutschland. Also wir haben hier wirklich, da ist wirklich, wenn du dir mal die Autobahnkarte anguckst auf Wikipedia, da ist wirklich da, wo weiß es, ist Sachsen-Anhalt. So. Und die Nordverlängerung der A14, die war beschlossen. So, nun hätte man, da gab es lange Diskussion, man hätte auch die B189, das ist, was in Magdeburg im Prinzip so die Stadtautobahn ist, die hätte man auch einfach nach Norden verlängern können. Das wäre auch gegangen, auch vierspurig. Auch, ich meine, die ehemalige B6N unten im Harz hat man jetzt auch zur A36 umgeführt. Das wäre alles gegangen. Aber nein, man wollte unbedingt eine Autobahn, weil Autobahn halt besser ist für Industrieansiedlungen, warum auch immer. So, das ist halt in Deutschland so. Und nun hat man ewig diskutiert bis 1994, 95, 96 und dann wurde die Nordverlängerung der A14 irgendwann beschlossen. Es ging bis in die 2000er rein. Und dann war das beschlossen. Der politische Prozess war beendet. Es war vorbei. Die A14 war beschlossen. Die Mittel waren genehmigt, das bezahlt ja der Bund. Und es war alles, also nicht alles gut, aber die mehrheitlichen Entscheidungen waren. Und dann fing der BUND Sachsen-Anhalt an, das Verbandsklagerecht zu nutzen, um dagegen zu klagen. Der klagte gegen jeden Bauabschnitt, gegen jeden Scheiß, die dreieugige Schnapillenlotteranze. Das ist bei uns so ein geflügelter Begriff. So, und das Problem ist, was der BUND Sachsen-Anhalt damit erreicht hat, dass auf einmal über das Verbandsklagerecht diskutiert wurde. Es wurde darüber diskutiert, das Verbandsklagerecht abzuschaffen, weil durch die ganzen Klagen vom BUND, die teilweise durchgingen, teilweise nicht, teilweise hatten sie recht, teilweise nicht, wurde das ganze A14-Projekt doppelt bis dreifach bis vierfach so teuer, weil sich das ja auch dann im Prinzip, also die Nordverlängerung der A14 sollte schon seit 20 Jahren fertig sein. Und die bauen immer noch. Und ein Bauabschnitt ist auch immer noch nicht genehmigt.
Ja.
Und das heißt, was der BUND erreicht hat, ist, dass über das Verbandsklagerecht diskutiert wird. Genau wie übrigens damals die Eisenbahnergewerkschaft hier, Wieselski, wie heißt sie denn?
GDL.
Die haben durch ihre ständigen Streiks dafür gesorgt, obwohl ich das immer unterstützt habe, ich war immer für Bahnstreiks, weil ich bin ja Autofahrer. Mir ja scheißegal. So, die haben das geschafft, dass dieses Gewerkschaftsgesetz eingeführt wird, dass nur noch die stärkste Gewerkschaft verhandeln war. Und ich sage, was ist denn das für ein undemokratischer Scheiß? Aber das hat die GDL dann im Prinzip mit erreicht. Und darum, gerade was so Sachen wie feministische Außenpolitik, ich finde die Ansätze super, aber bitte übertreibt es nicht, schneidet euch nicht ins eigene Fleisch.
Ja, und vor allem, also was ich halt vorhin sagen wollte, Gender und Geschlecht, also vor allem setzt das nicht gleich. Es ist ja auch ein Riesen, also das Thema Gendern ist ja wirklich ein Fass ohne Boden, aber ich glaube, ein großes Missverständnis ist, was ist Gendern? Ist Gendern jetzt Frauen und Männer?
Genau.
Punkt. Oder ist Frauen und Männer eigentlich nur das Allerunwichtigste von allem und der Rest ist ganz besonders. Jeder darf sich irgendwas aussuchen, jeder darf auch bestimmen und jeder darf sich beleidigt fühlen, wenn man nicht automatisch weiß, wie man sich heute fühlt. Das ist sozusagen, sind die beiden Extreme und ich finde tatsächlich, man könnte auch ein anderes Wort erfinden dafür, dass man einfach weibliche Bezeichnungen immer mitdenkt und mitspricht. Zum Beispiel, also auch die Frage, wie schreibt man es? Schreibt man es mit einem großen I in der Mitte, was also sprachlich am unauffälligsten ist? Oder macht man es mit einem Sternchen, mit einem Unterstrich, mit einem Doppelpunkt? Alle drei sind ja auch Spinnefeind. Wenn du einen Doppelpunkt machst, schließt du ja auch Leute aus, laut den extremen Denkern. Also Denker ist in dem Zusammenhang auch ein großes Wort. Aber diese Frechheit immer zu behaupten, das, was ich bestimme, ist doch am besten, am inklusivsten, am menschenfreundlichsten und alles andere ist scheiße. Und tatsächlich finde ich, und erst recht, wenn es um Entwicklungsländer geht, da gibt es unsere Diskurse gar nicht. Und das ist vielleicht eine der Sachen, die gar nicht so schlecht sind dort. Da geht es wirklich um die Frauen, weil die Frauen halten eigentlich immer das Land am Laufen. Eigentlich überall. Vor allem, je weiter hinten ein Land ist in der Weltwirtschaft, desto wichtiger sind die Frauen dort.
Ist das jetzt nicht aber auch ein bisschen sexistisch?
Ja, das mag's, darf gern so gelesen werden. Also,
so.
das ist eben die wichtigste Gruppe, die man unterstützen muss und nicht weitere gendermäßige Gruppen. Deswegen plädiere ich dafür, immer dann, wenn es um Frauen und Männer geht und sonst nichts, dann sollte man vielleicht auch nicht mehr Gender sagen, sondern was, na, Geschlecht oder was.
Na, wie machst du es denn? Bleibst du beim generischen Maskulinum?
Nicht zwingend immer, aber ich, also was ich auf keinen Fall mache, ist mir natürlich von irgendjemandem vorhalten lassen, dass, wie scheiße das jetzt wieder war, was ich gesagt habe.
Ja, ja, gut,
zweitens,
langweilig.
Nee, ich finde schon, also so ein weiblicher Plural mal einzuflechten oder als Beispiel, wenn man so drei Berufe aufzählt, dann könnte ein oder zwei davon schon weiblich sein. Das finde ich, das ist ja inzwischen in Zeitungsartikeln auch gang und gäbe, dass man da eben nicht diese Zeichen in Wörter reinpackt, wie Sternchen oder so, sondern einfach mal ganz entspannt, man zählt ja Beispiele auf und dann kann man auch ganz entspannt auch Geschlechter aufzählen, falls jemand vergessen haben sollte, wie der weibliche Beruf heißt. Ja.
Also ich versuche halt die Ulrich-Wickert-Methode, wie ich sie nenne, also meine Damen und Herren. Also ich versuche immer Politikerinnen und Politiker zu sagen, weil ich glaube, dass das auch am unauffälligsten ist. Wenn ich jetzt PolitikerInnen auf der Bühne sagen würde, würden sich Leute aufregen, das weiß ich. Bei Politikerinnen und Politiker hört schon gar keiner mehr zu.
Ja,
ich glaube, das rutscht eher durch. Aber, was ich auch immer super finde, aber manchmal geht es halt nicht, ist halt Partizip 1. Also zumindest im Plural. Also das finde ich super. Ja, also weiß ich nicht, Zuschauende, Studierende, so dieser Kram, den die Unis halt vor 20 Jahren im Prinzip entwickelt haben, finde ich super, weil du damit, weil mit Zuschauerinnen und Zuschauer oder auch mit ZuschauerInnen schließt du Transgeschlechtliche aus.
Nee, eben nicht. Trans schließt man eben nicht aus.
Aber Non-Binäre. Du schließt damit Non-Binäre aus.
Ja, und das ist halt, also auch da ist wieder das Missverständnis, also LGBTQI+. So. Also L und G sind Lesben und Schwule. So, Punkt. Dann haben wir Trans, die haben gewechselt. Die sind also Männer oder Frauen.
Ja gut, das stimmt, ja.
Und was haben wir da noch? Inter, ja, die sind beides. Aber auch die könnten sich angesprochen fühlen, wenn man sagt Zuschauerinnen und Zuschauer. Dann
ja gut, okay.
Ist ja irgendwie, also letztlich ist die Frage, Muss man beleidigt sein, nur weil man jetzt tatsächlich, weil man irgendwie sich nicht, also weil man irgendwas fühlt, was jemand anderes aber gar nicht böse gemeint hat. Also es ist ja immer die bösestmögliche Unterstellung muss ja stimmen.
Ja, das Problem ist, das ist auch sehr deutsch und solange man das nach, also ich meine, letztendlich, wen geht denn das was an? Diese eine Person, niemanden sonst.
Ja, und
das Problem ist, gerade die LGBTQA-Plus-Bewegung ist ja auch unglaublich heterogen. Mhm. Zum Beispiel gibt es ganz viele, die sich darüber aufregen, dass in den meisten gerade so Christopher Street Day und so, die werden total von Schwulen dominiert. Von homosexuellen Männern. Die spielen da die absolute Mega-Geige. Und gerade schon allein die lesbischen Frauen zum Beispiel fühlen sich total unterrepräsentiert. Von den ganzen Transgender, Non-Binären und so weiter will ich gar nicht reden.
Ja, gut, das heißt, aber trotzdem, auch da muss man halt wirklich sehen, die Lesben und Schwulen sind ja wirklich die über 90% dieser Community und alle anderen sind viel weniger. Also da muss man auch wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Klar, man sagt, die Schwulen sind irgendwie mächtiger als die Lesben. Das mag ja alles sein. Kann man auch dann irgendwie ausdiskutieren, aber immer auch zu denken, was ist hier groß, was ist klein, was ist wichtig, was ist unwichtig und dieses Aufhalten am Unwichtigen, das ist, glaube ich, das macht manchen große Freude und wie ich gesagt habe, wenn du also was Falsches gesagt hast, dann hast du es automatisch böse gemeint mir gegenüber. So ist die Denkweise. Aber genau. Lass uns mal ein bisschen weiter wieder zurückkommen.
Ja, wir sind schon wieder weit über der halben Stunde. Ich habe heute Zeit. Eigentlich nicht so viel Zeit. Ich habe noch ein Brot im Ofen. Nee, heute mal nicht. Aber egal.
Aber ja, wegen des Running Gags musste das Ofenbrot jetzt wieder ran. Ja, also jedenfalls.
Ich glaube, das habe ich noch nie offiziell im Podcast gesagt. Das habe ich immer bei der Verabschiedung wie heißt denn das?
Off the record. Also nur, ich habe das jeweils mitgekriegt. Nee, genau. Letzte Woche hast du es gesagt, als wir mit Stefan auch genau. über die Länge des Brotes, nee, des Podcasts gesprochen haben. Und wir warten einfach mal ab, was aus dieser feministischen Außenpolitik wird. Ich habe noch eine kleine Meldung zum Rausschmeißen.
Sehr gern.
Und zwar in Rumänien hat der Ministerpräsident jetzt groß verkündet, es sei das erste Land der Welt, da ist nämlich eine KI als Regierungsberaterin angestellt worden. Also
ChatGPT oder?
Das weiß ich nicht, das wäre natürlich am billigsten oder kostet ja gar nichts, aber ich nehme an, Regierungen haben auch das Talent, Geld für sowas auszugeben. Und
Aber jetzt so KI im Sinne von, erklär mir den Russland-Ukraine-Konflikt und sag mir die Lösung, oder?
Das müsste man die mal fragen, also die KI dann, wofür sie zuständig ist. Die also, gestaltet sich wahrscheinlich ihr Geschäftsfeld dann auch selber.
Also KI hat ja im Prinzip jeder, bis auf Tilman Lucke, nämlich schon in diesen Smartphones sind ja schon KIs drin. Tilman Lucke weigert sich ja bis heute konsequent ein Smartphone zu besitzen, was ich im gewissen Sinne respektabel finde. Es gestaltet nur die Kommunikation immer äußerst schwierig. Wir müssen uns E-Mails schreiben. Alter, das ist so 2010, ja. So, egal. So, das sind ja alles auch schon künstliche Intelligenz. Selbst wenn du so Sprachbefehle in so ein Handy reingibst, das sind ja alles schon künstliche Intelligenzen. Nicht auf besonders hohem Niveau. Deshalb ist jetzt immer die Frage, was ist das für eine KI? Soll die Problemlösungsstrategien anbieten oder ist die nur dafür da, die Bürokommunikation zu vereinfachen?
Ja, also das stand jetzt in der Meldung nicht so drin, aber ob die das selber wissen, keine Ahnung. Das ist jetzt einfach mal, wenn es ein Erfolg wird, dann werden wir sicher auch irgendwann Steffen Hebestreit ersetzen, den Regierungssprecher.
Gut, das ist ja so schwer nicht, den kannst du ja durch einen Fruchtdrops ersetzen.
oder durch einen Drops ohne Frucht sogar. Also so. Ich finde immer, der sieht aus wie ein Penner. Also das geht einfach gar nicht.
Ach ja, nun komm, du bist aber auch manchmal sehr oberflächlich.
Ja, vielleicht. Aber ich finde, der begleitet den Scholz, der geht immer einen Meter hinter Scholz bei jedem Staatsbesuch. Denkt man, Mensch, ist Penner Harry auch mitgekommen oder was?
So.
Also das geht doch nicht.
Doch.
Doch.
Na, klar geht das.
Inklusion. LGBTQIP.
So. Nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Welche Ministerpräsidentin hat ein Kind im Amt gekriegt? War es die finnländische oder die neuseeländische? Ich weiß es jetzt gar nicht.
Die neuseeländische.
Mehr.
Die ja, finnische hat schon welche.
Ja, aber sie hatte ja auch welche. Aber sie hat, während sie Ministerpräsidentin war, ein Kind im Amt gekriegt. Alter, denk mal bitte 30 Jahre zurück, was hier los gewesen wäre.
Die erste, übrigens, nice to know, die erste Ministerpräsidentin, die ein Kind im Amt gekriegt hat, war in Pakistan, Benazir Bhutto.
Stimmt. Ja.
Das ist ja der spätere Außenminister gewesen oder der heutige Außenminister.
Ach, echt?
Ja.
Egal. So, und jetzt, warum sollen denn bitteschön nicht auch Penner Regierungssprecher werden.
Ja, klar.
Und ich sag mal so, an sein Aussehen habe ich an Steffen Hebestreit am wenigsten zu kritisieren. Ich habe zu kritisieren, dass ich nicht weiß, was die Regierung von mir will, weil wenn Steffen Hebestreit spricht, schlafe ich immer ein.
Ja gut, aber das war doch sein Vorgänger Steffen Seibert. Nach dem ist ja sogar ein Verb benannt worden. Also das ist ja...
Seibern.
Ja, also das ist glaube ich, der Prototyp gewesen. Naja.
Nein, weiß ich. Moment, nee, Harry Klein war auch jetzt nämlich viel... nicht Harry Klein...
Bela Ander gab es noch. Johnny Klein.
Johnny Klein. So, die war ja jetzt auch nicht gerade ein Ausgeburt an Freude. Und Moment, ich habe nichts gegen Steffen Seibert. Steffen Seibert hat immer seriös und gerade geredet und war rhetorisch eigentlich auf einem sehr guten Stand. Nicht, dass ich Seibert mochte, aber darum geht es ja auch nicht.
Nee,
ja?
Der ist ja 2010 direkt von der Heute-Sendung aus dem ZDF quasi, ja. Oder der hat quasi, er wurde Regierungssprecher, was er ja schon immer war. Damals war das ZDF ja noch viel weiter rechts als heute.
Genau.
Also er war immer schon Regierung. Naja, gut. Aber lassen wir das, wir beobachten das mal in Rumänien und sind gespannt, genau. Ob die Politik dort besser wird oder schlechter. Vielleicht steckt die KI dann auch immer absichtlich ein bisschen Geld ein, weil das in Rumänien so üblich ist. Man lernt ja immer an dem System, was man gerade hat.
Genau.
Aber wir bedanken uns fürs Zuhören mal wieder. Das war Folge 18 und wir bitten nach wie vor um Einsendung von Feedback oder von Vorschlägen, worüber man mal reden könnte und so weiter. Du wirst gleich noch die Telefonnummer vorlesen.
Ja, genau. Und zwar die E-Mails bitte an lucke@hengstmanns.de mit s.de oder auf unserer Homepage direkt unter dem Podcast hier lucke.hengstmanns.de oder halt an 0391 40 255 40 als WhatsApp. Wobei ich das, glaube ich, langsam einstelle. Ich glaube, das ist im Dreivierteljahr nicht mal bei H2 so über diese WhatsApp noch irgendwas gekriegt. Deswegen werde ich das wahrscheinlich einstellen, ja?
Okay, gut, aber wir freuen uns trotzdem, wenn mal wieder was kommt und hören uns dann nächste Woche wieder am 9. März und erstmal bis dann. Vielen Dank.
Tschüss,
Sebastian.
Tschüss.